Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren, dem dritten Abend unserer Vortragsreihe »Diese Wirtschaft tötet«. Mein Name ist Volker Friedrich, ich lehre an dieser Hochschule Konstanz Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich Semester um Semester, mittlerweile in der 20. Folge, damit für Sie Vortragsreisen dieser Art im Studium Generale zu organisieren. Wenn es Sie interessieren sollte, was bisher geschah im Internet auf den Seiten der Hochschule Konstanz, können Sie na, so gut 200 Vorträge dokumentiert finden. In Ton können Sie sich runterladen und wann immer Sie Lust dazu haben, anhören von den vorherigen Reihen. Die Vorträge dieses Semesters werden wahrscheinlich so in den ersten 3-4 Wochen des kommenden Semesters dann online stehen. Dann können Sie sie auch noch mal anhören, wenn Sie noch etwas tiefer einsteigen wollen. Die Seite, die steht auf diesen tollen Handzetteln, die wir hier haben. Ich lasse die einfach durchgehen. Wer noch keine hat, bediene sich fröhlich. Ich nehme mal an, Sie sind schon versorgt. Sie noch nicht, ja, also dann. Da steht also drauf, wo Sie es finden. Und das ist übrigens, das sage ich an dieser Stelle immer wieder gerne, das finden Sie bei keiner deutschen Hochschule, solch ein Online-Archiv von Vorträgen. Diese Wirtschaft tötet. Sie werden auf diesen grünen Zetteln finden, woher dieses Zitat stammt. Es ist, nein, nicht wie letzte Woche vermutet wurde von mir, sondern von einer doch etwas, muss ich einräumen, gewichtigeren Person. Es ist tatsächlich ein Zitat von Papst Franziskus. Und das Dokument, in dem Sie das nachlesen können, das wird hier auch angeführt, allerdings mea culpa, da ist ein Druckfehler auf dieser schönen Karte. Das Dokument heißt nicht Engeli Gaudium, sondern Evangelii Gaudium. Kleiner Unterschied, aber hiermit geklärt. Dieses Dokument können Sie online finden, kostenlos. Und wenn Sie sich dann mal die Stelle anschauen, an der der Papst das geschrieben hat, dann werden Sie merken, das ist noch vergleichsweise harmlos, was ich zitiert habe. Der Mann geht da schon sehr hart zur Sache. Und ja, es lohnt sich, das womöglich zu lesen. Nun gut, wie Sie den Zetteln entnehmen können, haben wir ein schönes Programm über das Semester hinweg. Und übrigens wird ein Theologe uns dann auch noch mal ein bisschen im Detail erklären, was der Papst sich da wohl gedacht hat dabei. Nämlich Dietmar Miet wird kommen von der Uni Tübingen am Ende des Semesters, vorletzter Vortrag. Wen haben wir heute zu Gast? Einmal mehr Frau Dr. Anja Ebert-Steinhübel. Sie hat hier schon öfter Vorträge gehalten, also auch ihre Vorträge können Sie online finden und nachhören. Wenn ich auch sagen will, was sie alles studiert hat, muss ich meinen Zettel zu Rate ziehen. Es ist nämlich nicht ohne. Frau Ebert-Steinhübel hat studiert Kommunikationswissenschaft, Soziologie, Psychologie, politische Wissenschaft und Wirtschaftsphilosophie. Hat promoviert, und zwar zum Thema lebenslanges Lernen. Und ich habe den Verdacht, das könnte sie auch zu dem Vortragsthema heute motiviert haben. Wir wollen ja nicht nur in dieser Reihe Themen behandeln, die direkt etwas mit Wirtschaft zu tun haben. Da kommen einige. Nein, wir haben als Untertitel uns der Gesellschafts- und Kulturkritik verschrieben. Und womöglich hat Bildung irgendetwas mit Kultur zu tun und das eine oder andere kann sie vielleicht glücklich oder unglücklich machen. Ich denke, das werden wir jetzt erfahren. Viel Vergnügen mit dem Vortrag von Frau Ebert-Steinhübel.
An der Technikkompetenz muss ich noch arbeiten, das habe ich nicht studiert. Das war damals ein Magisterstudiengang, also gemach, da musste man eine ganze Menge an Fächern durchaus absolvieren und ein paar habe ich mir dann zusätzlich noch gegönnt. Ich habe tatsächlich eine Leidenschaft, dieses Thema Lernen, Dazu lernen, weiterlernen, vorauslernen, nachlernen, das ist nicht nur ein wissenschaftliches Thema bei mir, das ist tatsächlich auch etwas, wir haben jetzt unsere erste Auszubildende in unserer Unternehmensberatung, also das heißt, ich plag damit auch alle, weil ich sage, Mensch, das ist so etwas unglaublich Schönes, was Sie hier machen dürfen. Und tatsächlich bin ich während meiner Promotion, die schon ein paar Jahre zurückliegt, auch unter anderem diesen Autor, der Titel ist leider nicht von mir, das finde ich sehr schade. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin, haben Sie ja gehört, und da hat man es ja sehr gerne, wenn man so besondere, griffige Formulierungen macht. Und ich finde diese Formulierung, hoffe ich, denke ich, nachdenkenswert und spannend auch für Sie. Und ich nehme an, auch einen Grund, weshalb Sie heute da sind. Bildung macht unglücklich, leider nicht von mir, von einem Mann namens Konrad Liesmann. Ich werde zu ihm nachher noch etwas sagen. Aber ja, vorab die Frage, was machen wir nun heute Abend? Bildung? Ich bin ja auch Psychologin, das tue ich Ihnen eigentlich nicht an. Ja. Macht Bildung glücklich? Sind Sie gebildet? Sie weiß es nicht, bitte?
Es stellen andere fest.
Es stellen andere. Ist sie gebildet?
Doch. Ja.
Welche Kriterien würden Sie denn anlegen an jemanden, der gebildet ist?
Belesen?
Interessiert? Wie ist denn so die Gemengelage? Wie viele von Ihnen sind denn gebildet? Sind Sie glücklich?
Ja.
Das ist schön, ja. Ich habe ein bisschen Vorbereitung reingesteckt in den Vortrag, aber ich habe natürlich auch das getan, was man heutzutage eben tut. Ich habe das gegoogelt. Und dann findet man eine Aussage, ein Zitat aus der Süddeutschen Zeitung, direkt darunter eins von der FAZ, die kann man ja gut zueinander einander gegenüberstellen. Süddeutsche sinngemäß, ja, Bildung macht natürlich glücklich, unbedingt. Das war in der Diskussion aus der Motivationsforschung, Geld allein beispielsweise macht nicht glücklich, das haben Sie vielleicht mitbekommen, das ging in der letzten Zeit durch die Presse, daraufhin hat unter anderem ein schwäbisches Unternehmen, ich komme aus Schwaben, Bosch die Boni abgeschafft, weil sie festgestellt haben, Motivationsforschung, Geld macht nicht glücklich, schaffen wir die Boni ab. Was aber uns glücklich macht, das ist tatsächlich so passiert, man muss dazu sagen, die Motivationsforschung weiß diese, hat diese Erkenntnisse eigentlich schon viel länger publiziert gehabt, aber nun kommt man drauf. Die FAZ wiederum sagt, nee, Bildung macht schon eher unglücklich, weil dieser gebildete Typus ist der, der immer kritisch unterwegs ist und nie zufrieden ist und immer nochmal nachlegt. Also könnte das auch ein Menschentypus sein, der nie ganz zufrieden, Klammer auf, und deshalb womöglich nicht ganz glücklich ist. Sie sehen, so ganz einfach ist es nicht. Ich habe da noch einen schönen Aussage gefunden. Auf der Seite, naja gut, vielleicht nicht ganz so zitierfähig, gute Frage, nett. Also ich bin krass intellektuell und nicht unglücklich. So kann man das auch sehen. Krass intellektuell. Was machen wir miteinander? Wir wollen uns tatsächlich miteinander ins Gespräch kommen über die Frage, wie ist denn das, oder was versteht man bei uns über Bildung? Ist das gut oder schlecht? Das hat mir ein junger Mitarbeiter geschickt von uns. Sie sehen, wir haben uns schon weiterentwickelt in der Bildungspolitik. Wo ist er denn? Er hat keinen Rohrstock mehr. Ja? Aber so im Großen und Ganzen scheint sich in der Bildung nicht ganz so viel bewegt zu haben wie in den anderen Bereichen. Fragezeichen? Werden darüber sprechen? Und ich würde Sie ganz gerne auf folgende kurze Reise mitnehmen, nämlich zunächst mal versuchen, die komplexe Frage zu beantworten oder annähernd zu beantworten, was könnte man denn unter dem Begriff Bildung verstehen? Welche Begrifflichkeiten haben wir dazu? Ganz knapp. Mit welchen Bildungsbegriffen, das ist tatsächlich der klassische Begriff, operieren wir heute noch sehr stark? Was ist denn demgegenüber keine Bildung? Wir haben tatsächlich in der Publizistik den Begriff der Unbildung, den Begriff der Halbbildung, den Begriff der Nichtbildung. Was ist denn das? Was muss man darunter verstehen? Und natürlich, und darüber würde ich gerne mit Ihnen am Schluss auch diskutieren, der Frage nachgehen, welche Bildung brauchen wir denn heute? Brauchen wir heute denn eine andere als früher? Oder dieselbe? Oder eine Schnittmenge daraus? Ist Bildung etwas, was nur für eine bestimmte Zeit gilt, für eine bestimmte Zeit definiert werden kann oder darüber hinausgehen kann? Das ist das Thema. Bildungsbegriff steht ja in so einem Kontext Lernen, Wissenschaft, Erziehung. Wir in Deutschland unterscheiden uns von den romanistischen Sprachen. Es gibt die Education oder die Education. Unser Bildungsbegriff hat sehr stark etwas mit dem Menschen zu tun, gar nicht so sehr etwas mit der Erziehung. Der Unterschied zwischen diesen Begriffen ist der, dass das Ziel der Ausbildung beispielsweise Qualifikation ist, das Ziel der Erziehung die Selbstständigkeit, das Ziel des Lernens wiederum das Wissen und das Ziel der Wissenschaft so die Erkenntnisse. Und über allem kann man sagen, thront dieser Bildungsbegriff, der von allem ein Stück weit eigentlich subsumiert. Denn Bildung ist vielleicht mehr als Wissen und Lernen und Erziehung, aber Bildung setzt sicherlich, behaupte ich, Wissen und Lernen und Erziehung und Ausbildung immer ein Stück weit voraus oder erhebt sich über diesem Ganzen. Wir haben tatsächlich ein grundsätzliches Recht auf Bildung. Bildung ist ein Menschenrecht gemäß dem Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen. Ein Menschenrecht, das heißt, Bildung ist auch ein Stück weit Teil der Menschenwürde. Bildung ist ein Recht, das mit Gleichberechtigung zu tun hat. Wenn ich jemand die Bildungschancen wegnehme, verweigere ich ihm ein Stück weit die Teilhabe an unserer Gesellschaft. Das muss man sich überlegen. Gleichberechtigung heißt keine Benachteiligung. Gleichberechtigt heißt auch, wir haben in Deutschland keine Bildungspflicht, aber eine Schulpflicht, eine Beschulungspflicht. Und Sie kennen die Diskussion, wenn jemand sagen möchte, ich nehme mein Kind aus dieser Schule heraus oder versuche mein Kind selber zu beschulen. Das heißt, der Staat setzt im Grunde das Recht auf Bildung durch. Und dann ist wieder die spannende Frage zurück zu dem Begriff dort oben. Wenn der Staat für die Bildung verantwortlich zeichnet, wie ist dann das Erziehungsrecht der Eltern wiederum zu bewerten? Und wie ist dieses gesamte Konglomerat zusammen? Definition von Bildung kann man, vorhin gefragt, gibt es so Kriterien für Bildung? Sie sagten belesen beispielsweise. Heute habe ich gehört, es gibt ein neues Buch über den Faust, Faust neu interpretiert, so das klassische Bildungsgut. Man kann sagen, jemand hat Bildung, jemand verfügt über Bildung. Ich komme in einen Haushalt rein, ich nehme das jetzt auf und da stehen viele Bücher anstelle dieses großen Fernsehers. Könnte aber sein, dass der mit dem Fernseher eben auch gebildet ist. Aber Bildungsbegriff ist auch tatsächlich ein Zustand, dem man jemandem zuerkennt. Jemand ist gebildet. Und wenn ich jetzt hier auch die Altersverteilung in der Gruppe sehe, sie alle bilden sich, sie alle lernen, sie alle sind interessiert. Bildung hört nie auf. Bildung ist gleichzeitig auch ein Prozess. Und diese Zweistufigkeit, dieses Bildungsdefinition, die sehr typisch ist für sehr viele geisteswissenschaftliche Begriffe, nämlich dieser formale Bildungsbegriff, Bildung als Prozess, als etwas, was immer weitergeht, als etwas, was nicht zu Ende ist, als dieses Daranbleiben, ich möchte mich in der Welt auseinandersetzen, ich möchte immer etwas Neues dazulernen, ich bin nie ganz fertig, sagt Humboldt. Es geht immer noch ein Stück weiter. Es ist einerseits dieses schwer Fassbare an dem Thema Bildung und gegenüber sagen wir, naja, wahrscheinlich gibt es aber auch so etwas wie einen Bildungskanon, so etwas wie das, was man voraussetzt, wenn jemand gebildet ist. Vielleicht würde ich voraussetzen, wenn ich sage, sie oder vielleicht auch ich bin gebildet, dass man mit Ihnen oder mit mir über bestimmte Dinge diskutieren kann. Und setze dann so an, in diesen materialen Bildungsbegriff, Naja, er oder sie oder ich hat bestimmte Bücher gelesen. Er oder sie oder ich ist an der Politik interessiert. Jetzt wird es schon spannender. Ihm oder ihr oder mir ist der Nachbar nicht ganz gleichgültig. Ist das noch Bildung? Und dann merken Sie, dieses Fachbilden und die Inhalte von Bildung, dieses formale Bildungsbegriff, der diese Menschwerdung, der vielleicht auch so Begriffe wie Toleranz oder Offenheit oder Vielfalt umfasst, ist relativ schwierig auf den Punkt zu bringen. Und gleichzeitig wird jeder von uns sagen, naja, ich mag das aber irgendwie schon. Ja? Ob jemand dieses Ganze so ein Stück weit hat. Der Bildungsbegriff in der Sprache, in der deutschen Sprache, kommt tatsächlich aus dem Gottesebenbild. Hat sich dann der Aufklärung verändert. Ja? Wir wollen also dieses Streben, wir wollen uns vervollkommnen. Dieses immer weitergehen ist unser Begriff und wir sagen heute noch, naja, es ist so etwas Ganzheitliches, wie wir Bildung zusammenfassen. Wie gesagt, der Faust könnte es sein, muss es aber nicht sein. Technik könnte es auch sein, das Menschliche vielleicht auch. Irgendwo, irgendwie stochern wir rum und sagen, dieser ganzheitliche Begriff ist die Voraussetzung dafür, dass wir erfolgreich sind im Beruf und erfolgreich sind im Leben. Es gibt einen Bildungswissenschaftler, der hat das ein bisschen konkreter gemacht, als ich das jetzt hier angefangen habe. In den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts und heute auch noch in den Pädagogikbüchern zitiert. Er hat gesagt, man kann es zusammenbringen, diesen formalen, Sie erinnern sich, diese Werdung und dieser Prozess und den materialen Begriff, das ist dieses Wissen, was man hat, dieser Kanon, ja, in dem Begriff, etwas umständlich formuliert, finde ich, Allgemeinbildung im Sinne einer kategorialen Bildung. Also ich finde den Begriff jetzt nicht so besonders gelungen, aber es ging darum, er hat formuliert, Klafki, auch was in den Schulen letzten Endes vermittelt werden kann und soll, wenn sie es denn zur Aufgabe haben, Bildung zu vermitteln, wie es eben auch ihr staatlicher Auftrag ist. Nämlich einerseits zu gewährleisten, dass die Schüler lernen können, sich mit Themen auseinandersetzen können, fremde Texte lesen können, aus einer einmal erlernten Rechenformel wieder andere ableiten können. Das ist das, was man gemeinhin unter diesen Methoden und prozessualen Wissen versteht. Und gleichzeitig aber auch ein gerüttelt Maß an Themen von der Literatur über die Naturwissenschaft, Kultur, Kunst oder Sport, das ist dieser berühmte Kanon, zur Verfügung haben, um schließlich in ihrer Formung, in ihrer Erziehung, das die Schule ja auch macht, eine Allgemeinbildung zu erwerben, die, und das finde ich sehr spannend, drei Themen bereitstellt, nämlich die Selbstbestimmungs-, die Mitbestimmungs- und die Solidaritätsfähigkeit. Was schließen wir daraus? Dieser Allgemeinbildungsbegriff ist ein zutiefst politisches Thema. Denn der bedeutet ja nichts anderes als nur dann, wenn ich in der Lage bin, gelernt zu haben, mich mit der Welt auseinanderzusetzen und gleichzeitig bestimmte Dinge dieser Welt für mich einfach zur Verfügung zu haben, auspacken zu können, habe ich die Chance, mit diskutieren zu können, mitwirken zu können. Und so war auch die Diskussion damals, bedeutet, ich stelle es in den Raum, Bildung, Teilhabe, aber vielleicht auch Bildung und Macht korrelieren da ganz stark miteinander. Selbstbestimmung heißt, ich kann selbst entscheiden, ich kann die Wahl für mich selber begründen, wie will ich leben, in welcher zwischenmenschlichen Art, welche Religion passt für mich, welche Kultur passt für mich, das heißt Selbstbestimmung. Mitbestimmung heißt nicht nur, ich kann und darf mitbestimmen, sondern ich soll das auch. Es ist auch eine gewisse Verantwortung natürlich dann, die ich damit auch weitergebe. Du hast etwas gelernt, Sie haben hier etwas studiert, geben Sie es weiter. Ja? Verantwortung, sich zu engagieren, Verantwortung, die Meinung zu bilden und auch kundzutun und eben diese Solidaritätsfähigkeit, Chancen, Teilhabe und auch Macht. Noch ein letztes, um diesen pädagogischen Blick abzuschließen. Bildung kann man natürlich auch wunderbar schlicht und ergreifend strukturieren. So hat man das früher wunderbar hinbekommen und versucht, mit den Dimensionen, welche fachspezifischen, welche persönlichen Kompetenzen kann ich entwickeln, Bildung über die Lebensphasen hinweg. Das muss ich Ihnen jetzt heute sagen, ich finde es wunderbar, wie groß der Saal ist und wie gefüllt der Saal ist, aber wenn ich mir jetzt, ne, die ganz Jungen fehlen auch, ja, aber trotzdem einfach die Mischung anschaue, das gab es früher nicht. Und wie ist es heute? Es muss ja sogar so sein. Ja? Wenn Sie das an den Hochschulen generell sehen, nicht nur zum Studienanfang, das heißt, es verändert sich von dem Alter, wenn jemand im Beruf ist, ich muss dazu lernen, ich darf dazu lernen und umgekehrt, wenn ich es nicht tue, werde ich irgendwann mal ein Problem bekommen. Das hat der Soziologe Ulrich Beck in den 80er Jahren schon so als Bastelexistenz beschrieben. Ja, also wir basteln uns einfach unsere Karriere und unsere Wege. Wir sammeln das immer wieder ein. Das liegt nicht nur daran, dass sich die Welt schneller verändert. Das liegt daran, dass sich die Arbeitssituation schneller verändert. Aber es liegt auch daran, dass sich die Institutionen tatsächlich verändert haben und das, glaube ich, ist schon auch ein sehr positiv anzuerkennender Faktor, einfach auch der unserer politischen Entwicklung, Hochschulbildung, wie man überhaupt, ich bin kein großer Fan vom Bologna-System, aber das zumindest, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen, diese unterschiedlichen Zugänge, die Heterogenität, die Möglichkeit, zu unterschiedlichen Zeiten immer wieder einsteigen zu können. Nach der Schule, meine Tochter hat gerade Abitur gemacht, und wenn ich sehe, wie unterschiedlich da die Verläufe sind und wie viele Optionen die haben, zu welchen Zeiten auch immer wieder einzusteigen, dieses Bildungssystem, diese Durchlässigkeit hat sich tatsächlich verändert, heißt aber auch, ich habe die große Frage zu unserem Thema, an bestimmten Stellen wieder anzuerkennen, was habt ihr denn da jetzt erreicht? Wie ist denn das, wenn jemand seine Familienphase gehabt hat und hat für die Mutter gesorgt oder wie auch immer, war in einem Verein, war in einem Ehrenamt engagiert? Diese Bildung, dieses Wissen, diese Kompetenzen, die er sich da angeeignet hat, was macht er denn mit denen? Und das ist diese große bildungspolitische Diskussion der letzten 10 Jahre. Wie kann ich das anerkennen? Wie kann ich das in den Prozess einspielen? Wie kann ich aus dieser Verschiedenheit trotzdem noch einen Guss, eine Veranstaltung machen? Also Bildungssysteme sind tatsächlich gerade ungeheuer in Bewegung. Und die Frage ist bei dieser Beweglichkeit, wie bekomme ich gleichzeitig eben aber auch eine sinnvolle Linie rein? Bildung in Deutschland, auf dem Weg hierher habe ich über mein Xing-Profil gesehen, es gibt wieder einen neuen Spiegelbericht zur Bildungsmisere in Deutschland, weil wir irgendwie in der Akademikerquote doch nicht ganz so hoch sind, wie wir sein sollten oder wie auch immer. In Deutschland hat sehr viel mit Bildungskritik zu tun. Also immer dann, wenn wieder jemand ganz laut geschrien hat, gab es eine Reform der Schule. Einer der ersten, der damit bekannt wurde, ist der Georg Picht. Unten das Buch ist von 1964. Der Picht hat damals gelesen, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie es heißt, es ist irgendwie so dieser Strukturplan der deutschen Lehrerausstellung. Und die Statistik hat schlicht und ergreifend gesagt, wenn wir so weitermachen, dann haben wir in den nächsten 10 Jahren einfach gar keine Lehrer mehr, es sei denn, wir würden jetzt jeden Abiturienten in das Pädagogikstudium schicken. Also großer, großer Aufschrei. Einer der Ersten, der sagt, Bildungskatastrophe in Deutschland, wir müssen ganz, ganz schnell etwas ändern. Aber ich meine, es hat sich dann auch etwas geändert. Weitere, ganz bekannt natürlich auch der Schwanitz, alles, was man wissen muss, ein Versuch, Vielleicht kennen Sie das Buch, keine Kritik. Theorie der Halbbildung, das ist Theodor Adorno, da sage ich nachher auch noch ein bisschen was dazu. Adorno, das, was wir heute als Bildung haben, das ist eigentlich der Muff der letzten Jahre, das ewig Tradierte. Es muss auch ein gesellschaftliches Thema geben, der Bildung gibt es zu wenig Aussage. Sie sehen es, Bildungskritik, wir kommen nachher noch ein bisschen drauf. Und ich möchte eines jetzt bringen, wenn wir über Bildung sprechen, ohne dass wir vielleicht genau wissen, wie wir es definieren wollten, steckt, glaube ich, in den meisten von uns der Bildungsbegriff der Klassik drin. Wir reiben uns immer noch an dem Humboldtschen Bildungsbegriff. Es gibt Diskussionen, ist Humboldt out, ist er wieder in, brauchen wir einen Humboldt 2.0, wie auch immer. Diese Bildungsideen aus der Klassik haben schon ein Stück früher begonnen, im Grunde in dem Denkzusammenhang, muss man sagen, der Aufklärung. Es gründen alle ein Stück weit in der Idee von Kant aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit herauskommen, die Vernunft gebrauchen. Die gründen in einer Zeit, in der es möglich war, für eine bestimmte gesellschaftliche Schicht durch Bildung sich über die alte Standesgesellschaft natürlich auch zu erheben. Das heißt, Bildung auch ein Aufstiegsphänomen. Ich habe hier den Humboldt und den Herder zitiert. Natürlich gehören dazu auch Lessing, dazu gehört Kant, dazu gehört Pestalozzi, dazu gehört Goethe, dazu gehört Schiller. Dazu gehört auch Fröbel später, Hegel, der junge Markt, Marx, Rousseau, auch ein Stichwortgeber. Die Idee, diesem Ideal, das in den Menschen irgendwo schlummert, so hat es Rousseau gesagt in seiner Erziehungslogik, durch Anregung von außen immer wieder heranzuführen, hervorzuholen. Es ist ein Ideal, was dahinter steht, und es ist eine Epoche, die das Ganze beschleunigt hat. Und in dieser Epoche, in diesem historischen Umfeld, in der erstmals, wie gesagt, diese Schichten, wenn man so möchte, ein Stück weit so etwas der Adel des Geistes entstehen konnte, anstatt sich wie früher sagt, naja gut, ich bin unten, hat dazu geführt, dass Humboldt war ja sowas wie Kultusminister in der Zeit in Preußen zur Gründung der Berliner Universität. Und Humboldt hat damals als preußischer Kultusminister in der heute nach ihm benannten Humboldt-Universität Schriften verfasst. Genau genommen sind es nur Teile von Schriften, die heute noch übrig sind, die zusammengefasst werden unter der Theorie der Bildung des Menschen. Und in dieser Theorie der Bildung geht es darum, Sie sehen es, dass die Formung aller Kräfte an dem, was uns außen als Welt angeboten wird, dadurch, dass ich Welt wahrnehme, dadurch werde ich am Schluss, wenn ich mich damit gedanklich auseinandersetze, wenn ich gute Lehrer habe, letzten Endes ein besserer Mensch. Die Idee des Humboldtschen Bildungsideals war eben auch nicht die, obwohl es sie damals sehr stark gab, der klassischen Vorlesung, dass vorne einer stand und die Studierenden zugehört haben, sondern ganz im Gegenteil, dass sich beide darauf vorbereitet haben und dass man in die Diskussion gekommen ist. Also eine Mensch-zu-Mensch-Interaktion, ganz im Gegensatz zu einer starren Institution, die vorne etwas vorliest. Seine Idee war auch zu sagen, nicht der Lehrer weiß alles, ganz im Gegenteil. Ich lade euch ein, der Lehrende, der Professor lädt seine Studierenden oder seine Schüler ein, an diesem Prozess, hier nennt sich der formale Bildungsprozess, teilzuhaben, weil Wissenschaft, Wissen, Erkenntnis nie eigentlich zu Ende sein kann, sondern gemeinsam auf diese Reise zu gehen. Ein relativ mutiges Konzept, ein hochinnovatives Konzept, was allerdings, muss man auch sagen, auch zu dieser Zeit so nie komplett umgesetzt wurde. Aber von der Idee her enorm mutig. Ich setze alle in die Lage, in die Situation, dass sie selber lernen können. Sie dürfen sich vorbereiten, sie bekommen die Informationen. Ich gebe als Lehrender immer wieder einen Input rein, würde man heute neudeutsch sagen. Und aus unserem Dialog heraus machen wir Wissenschaft, betreiben wir Forschung. Hochmodern, wenn man sich überlegt, 1900 die Schulen in Preußen, ganz so geklappt hat es nicht. Grundsätzlich ist aber ganz wichtig bei diesem klassischen Bildungsbegriff, es geht immer um dieses Individuum in der Auseinandersetzung mit der Welt, um diese Verknüpfung des Ichs mit der Welt. Insgesamt, ich hoffe, dass ich es lesen kann, kann man sagen, sind als Komponenten von diesem klassischen Bildungsbegriff für uns heute noch übrig. Tatsächlich, Bildung hat immer etwas mit mir zu tun. Hat ganz stark etwas mit mir zu tun. Also es geht eben nicht nur um das, was mir andere vorgeben, was es für mich spannend wäre zu lernen oder was ich wissen muss, weil mein Nachbar das auch weiß, sondern Bildung ist immer ein sehr, sehr subjektiver Prozess, an deren Ende nicht das steht, dass fünf Menschen dasselbe wissen, sondern dass fünf Menschen in ihrer Individualität, in ihrer Persönlichkeit ein Stück weit gewachsen sind. Bildung in dieser klassischen Tradition heißt Selbstbildung, heißt Formung der gesamten Person, ist immer ein sehr ganzheitlicher Begriff. Heißt im Übrigen auch, wenn ich diesen klassischen Bildungsbegriff nehme, Bildung ist nie einseitig. Der Fachexperte gilt auch für die Bildungstheoretiker auch dieser Generation als nicht gebildet. Das wird heute manchmal auch schwierig, wenn man sich überlegt, wie die Disziplinen sich entwickelt haben und wie stark da die Weiterentwicklung ist. Woran erkenne ich heute scheinbar einen begabten Wissenschaftler an der Breite oder an der Tiefe seiner Themen, wäre zu diskutieren. Hier ging es sehr stark um die breite Bildung. Überlebenschance. Der Mensch ist, sagen die Soziologen, ein sogenanntes Mängelwesen. Ja? Also er kann nicht fliegen, er muss sich irgendwie Geräte schaffen, um in der Welt navigieren zu können. Und er braucht Bildung, um intelligente Konzepte für die Zukunft, für das Überleben zu haben. Bildung ist Überlebenschance, da dass die Welt keinen vorgefertigten Mustern folgt, sondern da ich selber immer wieder in der Lage sein muss, mich auf unterschiedliche Themen einzulassen. Und Bildung heißt immer auch ein Stück weit Überwindung. Nicht in dem Sinne, ich sage, oh je, ich muss jetzt auch noch etwas lernen, sondern das, was ich mir mit Mühen aneigne und mir aneignen, zu eigen mache, indem ich es mit dem spiegle, was ich schon weiß, mit dem spiegle, was vielleicht kontrovers ist zu dem, was neu ist. Genau diese Prozesse, sagt die klassische Bildungstheorie, die sind besonders fruchtbar. Vielleicht kommt dann nochmal etwas ganz Neues, etwas ganz anderes zu. Das heißt, sich gerade an kontroversen Themen reiben, an Neuem, wo ich nicht nur einen kleinen Schritt dazu machen muss, sondern einen größeren Schritt dazu machen, das alles heißt Bildung, das alles heißt Bildung des gesamten Menschen. So die Basis dessen, was wir so weit, ich sage es mal, als Grundsteinlegung für uns nehmen können. Und jetzt kommt Herr Liesmann. Hoppla. Mit zwei Büchern, es kamen auch noch andere, es kamen auch noch die Vorhergesagten, es kam auch Nietzsche dazwischen, die irgendwann festgestellt haben, es hat nicht funktioniert. Mich hat es wirklich sehr beeindruckt, was ich da gelesen habe. Es gab, man sagt, das, was wir heute unter Bildung noch haben, gerade im Rekurs auf den eben zitierten klassischen Bildungsbegriff, ist eher Unbildung. Ist eine Bildung, die nicht glücklich macht, seine Diagnose. Er begründet das, was in der Klassik, ich habe so wie ich denke, mit schönen Worten ausgemalt, weil es mich selber auch sehr überzeugt, ja, diese Selbstbildung, dieses Ganzheitliche, dieses sich reiben an neuen Themen, hat ja letzten Endes auch nicht wirklich funktioniert. Am Schluss, die Schulwirklichkeit sah anders aus. Ja. Es gab Bildungskrisen, es gab so, ja, die Gelehrsamkeit, die man so kennt, hat nicht so wirklich funktioniert. Es gab dann am Schluss dann in 68 die große Diskussion, das, was die da oben stehen, über Bildung erzählen, ist viel zu verkürzt. Was Liesmann formuliert, ist, dass wir heute einerseits historisch, und das wissen wir alle, in einer Situation sind, wo wir uns ja vor Wissen oder vor Informationen nicht retten können, aber gleichzeitig dadurch, dass dieser formale Bildungsgedanke, der immer wieder an sich arbeiten, vielleicht an der einen oder anderen Stelle in den Hintergrund getreten ist, dadurch, dass wir Schwierigkeiten haben, auch mit dem materialen Bildungsbegriff vorwärts zu gehen, etwas vor einer Situation stehen, die man eher als Desinformiertheit, Unwissenheit bezeichnen kann. Liesmann ist Professor, ich lese es vor, für Philosophie an der Universität in Wien und sagt, der heute umherschwirrende Bildungsbegriff ist eine Karikatur seiner selbst, eine einzige Sprechblase, ein Gespenst. Es geht, wenn überhaupt, um Abrichtung, Anpassung und Zufriedenheit durch Konsum, kein Wissen, keine Haltung, keine Kultur, kein Glück. Die mediale Wissensshow im Multiple-Choice-Verfahren wird zum Lebensmodell. Sachverhalte kommen einem bekannt vor. Man hat schon davon gehört, man erahnt und erinnert sich dunkel und manchmal kommt man auch nicht darum zuzugeben. Ich weiß es. Jetzt erzähle ich Ihnen zuerst was über Bildung und finde das alles ganz spannend und sage, Lernen ist so wichtig und jetzt hier diese Zeitdiagnose von Liesmann. Ich möchte ihn trotzdem vorstellen, ich möchte Ihnen auch seine Thesen vorstellen. Sie werden merken, an der einen oder anderen Stelle bin ich damit nicht ganz einig, aber ich denke, wenn man sie trotzdem weiterdenkt, und ich möchte diese Vorbemerkung machen, kommt vielleicht für uns, für uns bestimmt eine gute Diskussion und vielleicht für uns alle auch nochmal ein neuer Zugang zum Thema Bildungsbegriff aus. Ich teile seine Skeptik nicht in Ganze, weil es immer sehr, natürlich sehr provokant und sehr, sehr nuanciert ist, so auch der Begriff. Also dieser Begriff Bildung macht unglücklich, ist immer diese Einleitung zu den Kapiteln, die er formuliert hat. Gleichzeitig habe ich bei beiden Büchern, die ich gelesen habe, immer so ein bisschen gedacht, ja, so an der einen oder anderen Stelle hat er recht. Und ich glaube, dass diese Themen, die er anreißt, vielleicht genau diese Ansatzpunkte sein könnten, um den Bildungsbegriff, den wir heute haben und die Bildungswirklichkeit, die wir heute haben, jeder für sich in der Familie, in der Gruppe, in der Schule, in der Ausbildung, ein Stück weit voranzutragen. Deshalb stelle ich es Ihnen jetzt vor. Bildung wird zur Lehrstelle, die Paradoxie der Wissensgesellschaft. Naja, es ist natürlich so, und das können wir natürlich nicht umhin zu sagen, dass wir dieses enorme Potenzial im Internet, wie auch immer, haben und uns so durch die Welt googeln können, aber vielleicht das eine oder andere Mal nicht sortieren können. Ganz kurzer Bericht oder ganz kurzes Schwank aus meinem privaten Leben. Unsere Tochter, 18 Jahre alt, fuhr mit ihrer besten Freundin 6 Wochen nach Skandinavien mit dem Privatauto, hatten sich alles erspart, wunderbar, Reise war toll vorbereitet, sie wussten genau, wo sie hin wollten, nämlich sie wussten, in welche Länder sie wollten und dass sie hinterher wieder an dem Ausgangsort zurückkommen sollten. Soweit so gut. Die beiden fuhren los und ich hatte die Aufgabe, die Abfahrt von den beiden 18-jährigen Mädchen zu filmen. Wir wohnen in einer Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart und die erste Station am Ende dieses Tages sollte sein, der Fähranleger in Dänemark, um am nächsten Morgen dann nach Oslo überzusetzen. Das war die Vorgabe. Die beiden haben ein kleines Auto und hatten ein Navi. Ich stand da und wollte filmen, Film und Film, Auto angehalten, sie kam wieder raus. Ja, Sie müssten Ihr Navi erst programmieren. Ich sagte, naja gut, habt ihr auch eine Karte dabei? Ist wieder eingestiegen, ich habe wieder gelöscht, wieder hingestellt. Wieder nicht losgefahren. Steigt die Freundin meiner Tochter aus. Wie gesagt, Plan war Oslo. Anja, müssen wir eigentlich über Filderstadt? Filderstadt ist 10 Kilometer von Nürtingen entfernt. Man kann über Filderstadt nach Stuttgart fahren. Man kann auch über Ulm fahren. Es macht nicht wirklich Sinn. Und dann habe ich sie ja so, na, schwank beiseite. Die Orientierungsmöglichkeiten und dieses Wissen, wie navigiere ich, wie nutze ich dieses System und wie nutze ich auch dieses Instrument, dieses Navigationssystem, und auch das Google ist ja nichts anderes als ein Navigationssystem im World Wide Web, sollte ich schon haben. Die beiden sind angekommen, die sind mittlerweile auch wieder zurück und haben auch alles gesehen, aber der Einstieg, habe ich schon gedacht, naja, also da fehlt es so ein Stück weit. Und das ist tatsächlich natürlich die große Herausforderung, ne? Wie lernen wir zu navigieren, wer bringt uns das bei, wer wählt aus, wer sortiert, ja? Das große Thema in unserer unglaublichen Wissensgesellschaft. Noch eines, wir waren dieses Jahr im Urlaub in Bologna und waren dort. Bologna ist ja die erste Universität. Damals waren die ja noch auf der Straße, die Studentes, unterwegs. Und ich glaube, um 15 so und so viel wurde dann dieser erste anatomische Raum dort gebaut. Das kann man auch besichtigen, sehr empfehlenswert. Und es gibt dann einen Raum, das ist die Bibliothek. Und das ist der Wissen der damals erforderlichen Disziplinen, also sprich der Philosophie, der Theologie, der Medizin und der Rechtswissenschaften. Ja. Wunderbar, die Bücher stehen alle da und ich habe mich so gefragt, natürlich hätten wir heute viel, viel, viel mehr Bücher. Aber steht da auch wirklich mehr drin? Die Flut der Bücher, die wir natürlich haben, sind eine Zusammenfassung von und eine Weiterentwicklung von und eine Sekundärliteratur über. Aber das, was uns wirklich auch vorantreibt, und wenn wir jetzt wieder diesen Bildungsbegriff hochhalten, ist natürlich auch diese neue Erkenntnis. Dieses nicht nur Zusammenfassen, die fünf Ansätze unter dem Stichwort und in der Zeit von. Kein kleiner Raum, aber vielleicht substanzieller als manche, naja, ich will es nicht sagen. Gut, Bildungsökonomie, auch das natürlich ein Stichwort, das er anführen muss. Kennen Sie das Program for International Student Assessment? PISA, ja. Richtig, wir brauchen Qualität, wir brauchen Vergleichbarkeit. Die Gefahr dieser ganzen Vergleichbarkeit der Metrik der Bildung ist natürlich, was bleibt am Schluss? Und ein wunderbares Beispiel auch in seinem Buch, das Vorlesen, bei PISA, die Stichprobe in Deutschland sind aktuell 5000 Schüler und man versucht nicht das Wissen von Lehrplaninhalten abzubilden, sondern schon auch so ein bisschen diese Anwendungskompetenz zu spiegeln und darüber hinaus, und das ist ja auch das Wichtige an PISA, zu schauen, welchen Einfluss hat das, hat die soziale Herkunft, welchen Einfluss hat der Immigrationshintergrund etc. pp. Auf dieses Leistungsniveau. Aber Metrik, wenn man versucht, diesen Zusammenhang zwischen Geschlecht, Schultyp, Region, sozialer, familiären Hintergrund und so weiter auf den Punkt zu bringen und hat gerade mal einen Testkandidaten für den Typus männlicher Schüler mit Migrationshintergrund in einer norddeutschen Kleinstadt, dann ist womöglich zu befürchten, dass wenn dieser gerade mal einen schlechten Tag hat, bildungspolitischer Notstand herrscht und wenn dieser eine Junge vielleicht in Form ist, das Ganze wieder nach oben korrigiert. Statistik, Einfluss auf Bildung, Kompetenz schlägt Bildung, das ist ein ähnliches Thema. Auch da bin ich sehr, sehr sehr stutzig geworden. In meinem Hauptberuf bin ich als Unternehmensberaterin, sehr stark auch im Bereich Bildungs- und Personalentwicklung unterwegs und natürlich auch mit dem Kompetenzbegriff. Als ich promoviert habe, war ich mit sehr vielen Pädagogen zusammen, die auch über die Kompetenzorientierung an Schulen geforscht haben, das weiterentwickelt haben und war auch immer ein sehr, sehr großer Fan davon. Aber die Überlegung natürlich auch, wie weit kann und darf diese Kompetenzorientierung, der wir ja heute nachgehen, die auch ihre Berechtigung hat, gehen. Wann wird die Kompetenzorientierung zur Lehrblase, zur Lehrstelle, wenn ich nicht sage, auf welche Wissensinhalte ich denn diese analytische Kompetenz, diese Schnelllesekompetenz, diese Schnellrechenkompetenz oder wie auch immer anwenden muss? Auch da die Frage nach dem Gleichgewicht, wenn Kompetenz ist eine formale Fertigkeit, Kompetenz heißt ja die Fähigkeit zur Selbstdisposition, die Fähigkeit, mich selber in bestimmten Situationen immer wieder so zu justieren, dass ich weiß, was ich tun muss. Aber die Frage ist, wenn ich gut analysieren oder gut interpretieren kann, auf welche Bezüge denn hin? Wäre es nicht gleichzeitig relevant, im Deutschunterricht eben nicht nur diese Kompetenzen abzufragen oder umgekehrt, wie groß muss die Balance zwischen dem einen und zwischen dem anderen sein? Oder muss nicht vielleicht sogar der Inhalt der Größe sein? Die Frage, die dahinter steckt, ist natürlich auch die, dahinter ist ja die Überlegung, wie lernen wir oder wann macht uns oder wie kann man auch Menschen zum Lernen und zum Weiterlernen bringen? Ist es die äußere Form oder ist es der Inhalt? Wann sind Sie zum Lernen, zum Aufnehmen eines Buches interessiert? Wenn Sie nur sagen müssen, ich übe daran meine Lesekompetenz, gut, die hier Versammelten vorne wahrscheinlich nicht mehr, bei den Studenten in der Schule, früher in der Schule, ist noch nicht so lange her. Es kommt schon auch ein bisschen auf den Inhalt an. Und das, was mir wirklich Freude und wirklich Spaß macht, was mich begeistert, an dem kann ich die Kompetenzen natürlich auch wesentlich besser formulieren. Also Kompetenzbegriff, wichtiger Begriff, aufpassen. Katastrophentourismus, ich habe ihn ja schon so ein bisschen angesprochen. Wir tendieren natürlich dazu, wenn Sie überlegen, es gibt eine Bildungsmisere, es gibt einen Bildungsnotstand, es gibt einen Bildungswettbewerb. Also da ist schon ein ganz schönes Geschütz an Begriffen im Kontext Bildung, damit der Bildungsbegriff ins öffentliche Bewusstsein kommt. Was passiert, wenn der Bildungsbegriff ins öffentliche Bewusstsein kommt? Man macht eine Reform. Reformen in unserem föderalen System, ne, auch wieder schwer durchzuführen. Auch dahinter die Frage, brauche ich die Katastrophe, um handeln zu können, oder ist der Wert an sich in dem Thema Bildung schon drin? Das Mittelstandsphänomen Bildung, das ist schon ein ganz altes Thema, das ist das, was ich vorhin von der Aufklärung auch gesagt habe, dass Bildung für die in der Aufklärung, die für die Geisteselite, die nicht dem Adel abgehört, seine Formulierung, sehr hart, ich lese sie vor, nicht von mir, Bildung ist ein Garant für Lebensstandard, beruflichen Erfolg, sozialen Status und Aufstiegschancen. Für die Eliten ist sie bedeutungslos, weil entweder selbstverständlich oder überflüssig, und die sogenannten bildungsfernen Schichten haben andere Werte und Ideale. Nur die durch die Globalisierung bedrohte Mittelschicht glaubt noch an ihre Chancen durch Bildung, einen sozialen Aufstieg durch das Sammeln von ECTS-Punkten, Modulen, Zertifikaten. Ich habe jetzt überlegt, geht es ein Aufschrei durch die Runde, aber sammeln Sie. Ja. Und letzten Endes, die Bildungsexperten, nochmal, das ist jetzt der Abschluss vom Herrn Wiesmann, einer dieser Bildungsexperten war vor ein paar Tagen in Stuttgart, der Richard David Brecht hat aufgerufen, man möge doch bitte die Schulen sinngemäß abschaffen, weil alles, was zur Selbstbildung in einem Menschen drin ist, ist auch in den Kindern bereits enthalten. Ein begnadeter Rhetoriker, Bildung bringt natürlich auch die, ich sage weder Werten in die eine noch die andere Richtung, die Bildungsexperten haben im Moment ganz stark Konjunktur. Also, soweit Und hier noch zusammengefasst, weil so hatte ich das auch angekündigt, die Frage, ist das, was wir heute als Bildung haben, sehr stark in dem Begriff der wahren Bildung mit R nur zu sehen, also sprich, ist es tatsächlich so, dass wir Bildung konsumieren, häppchenweise, scheibchenweise, so wie sie uns gefällt, Bildung vermessen, in Kompetenzhäppchen gepasst? Ist es das oder gibt es dem gegenüber, und das wäre jetzt die Frage, und das ist natürlich auch ein Stück weit Anmaßung, wenn der Bildungskritiker Liesmann, und ich habe das so übernommen, oder wenn ich jetzt auch drauf denke, sagt, naja, das, was ich heute sehe, gefällt mir nicht, dann wäre die Frage, was kann ich dem entgegensetzen? Und das, was ich dem entgegensetze, was ich da kritisiere, ist das besser? Und wie ist dieses bessere Gut? Es muss auf jeden Fall eine Bildung sein, die uns vielleicht glücklich macht, Fragezeichen. Dann wäre das ja die wahre Bildung. Wer kann das heute formulieren? Wer darf das formulieren? Und wie wäre diese wahre Bildung? Vermutlich so, dass Sie alle mich jetzt sowieso nicht brauchen, vielleicht auch die Bücher nicht brauchen, auch das der Aussage eines Bildungsexperten, wer wirklich liest, liest ja nur das, was andere schon geschrieben haben, bildet sich also auch nicht selber. Also wo in diesem Spannungsfeld finden wir uns in Richtung, hier ist ein Fehler unterlaufen auf der Folie, ich muss mal kurz die Aufnahme stoppen. Wer sitzt denn? Die Sinnhaftigkeit und die richtig. Ich habe die Haars verwechselt, ich bitte um Entschuldigung. Vielleicht war das auch der Sigmund Freud, der bei mir im Hintergrund war. Sie sind alle wieder wach. Ja. Also wo stehen wir heute? Wo stehen wir heute und wo kann das hingehen? Zwei Sachen, wo es hingeht. Mit dem Thema beschäftige ich mich gerade sehr stark. Digitalisierung von Bildung treibt gerade die Hochschulen ja sehr stark um. Was die Digitalisierungsexperten von Bildung sagen, es ist nicht so, dass diese neuen technischen Kommunikationsmöglichkeiten, und nicht mehr, nicht weniger ist es ja, die Bildung verändern. Aber ich kann neue Zugänge schaffen, ich kann zu jeder Zeit aus jedem Land auf einen Inhalt zugreifen, eine Chance vielleicht für Digitalisierung von Bildung, und ich kann im Grunde das, was der Humboldt damals gemeint hat mit seinem Wir verstehen Wissenschaft und Wissen als etwas nie ganz Gefundenes, das zur Formung ihrer, aber auch ein Stück weit meiner Persönlichkeit weitergeht, nämlich durch den zwischen uns neu gebildeten Dialog, kann ich auch über Digitalisierung nutzen. Wird gerade diskutiert, ich bin in einem Kontext, nennt sich Hochschulforum Digitalisierung, ein dreijähriges Projekt, wo man darüber diskutiert. Der Begriff heißt Inverted Classroom, also das umgedrehte Klassenzimmer. Das heißt, ich bereite mich wesentlich stärker auf die Inhalte in der Form, entweder die man mir anbietet oder wie ich es möchte, vor und habe dann aber in der Präsenz diesen reinen Austausch. Bildung als Digitalisierung als eine Möglichkeit. Und zum Abschluss vielleicht die Überlegung, wenn es denn so ist, dass Bildung zwar irgendwo irgendwie etwas Überdauerndes ist, das sehr stark auch mit Persönlichkeit zu tun hat, mit persönlichem Antrieb zu tun hat, ein Stück weit aber auch in die Zeit historisch eingebunden ist, ich stelle das als Frage in den Raum, wie der Klafki das gesagt hat, mit seiner Allgemeinbildung, dann geht es auch darum, durch dieses Angebot, durch die Struktur von Bildung natürlich auch die Gesellschaft wiederum zu spiegeln. Und die Gesellschaft, in der wir uns heute befinden, hat nun mal eine andere Struktur, eine andere Dynamik, eine andere Unterschiedlichkeit in ganz verschiedenen Kontexten, als ich sie vielleicht vorher hatte. Das würde bedeuten, dass wir Bildung tatsächlich als Orientierungsaufgabe, als Orientierungsleistung neu verstehen können. Anderer Philosoph sagt dazu, wie es wäre, gebildet zu sein, Peter Biri. Es geht darum, ein Stück weit auch die alten Ideen der Aufklärung wieder mit reinzubringen, ein Bewusstsein für überdauernde Inhalte und ein Wissen über überdauernde Themen zu haben, aber gleichzeitig auch eine Übertragbarkeit auf die aktuelle Situation, ein Voraussetzen, also auch diese Voraussetzung. Ein System, ein Bildungssystem, das vor allen Dingen eines bringt, Menschen zum Lernen. Wie bringe ich jemanden zum Lernen? Indem ich seinen sogenannten Nucleus Accumbens stimuliere, das ist das Belohnungssystem im Gehirn, indem ich mich freue. Also Klammer auf, Bildung muss glücklich machen, sonst lerne ich nichts, um das auf den Punkt zu bringen. Wenn ich nicht motiviert bin, wenn mich etwas nicht emotional berührt, kann ich es auf Dauer auch nicht für mich behalten. Dann nagt das zwar in mir, aber ich muss mich schon auch positiv damit auseinandersetzen wollen. Genau genommen muss Bildung insofern immer ein Stück weit Spaß machen. Muss in mir auf jeden Fall Emotionen auslösen, sonst trägt sie nicht, sonst ankert sie nicht in mir. Lernen, weiterlernen in einer Welt, die historisch begriffen werden kann, in der es vielleicht so einen Bereich an Allgemeinbildung gibt. Ich stelle Ihnen die Frage. Ich hoffe, dass ich Sie nicht allzu unglücklich gemacht habe. Ich war jetzt zumindest in meiner Zeit richtig. Jetzt ist einer, glaube ich, ganz glücklich. Und wird nicht halb. Wir haben 5 Minuten später angefangen. Und freue mich, wenn wir darüber jetzt ins Gespräch kommen. Dankeschön.
Ja, herzlichen Dank, Frau Ebert Steinhübel, für den Vortrag. Ob mein Glück allein von dem Verlauf einer Stunde des Vortrags abhängt, aber in Ihrem Fall sicher.
Ein kleines Glücksgefühl vielleicht.
Unbedingt, ja. Wobei als Philosoph würde ich da jetzt sofort einsteigen und mit Ihnen darüber reden, ob ein Glücksmoment und Glücksgefühl tatsächlich etwas mit Glück zu tun hat. Mhm. Eher nicht.
Ja.
Aber gut, vielleicht wollen Sie mitdiskutieren, wenn nicht, erledigen wir das auch problemlos zu zweit, aber ich würde Sie gerne einladen. Vielleicht haben Sie Fragen, Anmerkungen und so weiter. Wenn Sie sich noch ein bisschen warm denken müssen und möchten, dann kann ich natürlich auch gerne ein bisschen einsteigen. Ja. Vielleicht als Hinweis einfach, dieser Rekurs auf die Aufklärung, würde ich ergänzen, ist noch älter. Eigentlich geht er zurück auf die allerersten Aufklärer. Die waren natürlich schon in der Antike unterwegs. Die finden Sie bei den Sophisten, bei den Philosophen. Und damals hatten die Schulen, die die Philosophen und Sophisten ausgebildet haben, gegründet haben, entwickelt haben, eine ganz klare Aufgabe. Man sollte lernen, wie man ein gutes Leben führt. Ja, das war das Ziel der Bildung in den Philosophenschulen seiner Zeit. Ja, und das waren die ersten Schulen, in Anführungszeichen, die wir so hatten, oder zumindest Hochschulen. Sie wissen vielleicht, Platon trieb sich in einem Garten herum, der Akademos heißt, und daher kommt unser Wort Akademie. Ja. Also, die haben die Aufgabe versucht zu erfüllen, ihren Schülern, Studenten dabei zu helfen, ein gutes Leben sich einzurichten, ein glückliches Leben einzurichten. Jetzt könnten wir ja die Studenten fragen, haben Sie davon schon mal was in Ihrem Studium gemerkt? Spielt das eine Rolle? Ich meine das gar nicht so lässig, wie ich es jetzt gerade frage. Ernsthaft, haben Sie davon schon was gemerkt? Nein? Wäre es Ihnen lieb, Sie merkten etwas davon? Glauben Sie, die Institution ist so eingerichtet, dass Sie davon etwas merken können? Ich weiß, jetzt muss ich wieder aufpassen, dass mein Pessimismus nicht ausgreift. Ich glaube, da tatsächlich würde ich einen Ansatz sehen in der Diskussion über Bildung und Hochschulbildung, nämlich nachzufragen, ob wir nicht wenigstens eine Ahnung davon entwickeln können. Ja. Mir ist schon klar, die Leute wollen gerne in ihren Beruf rein und natürlich an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften erwartet man das besonders vom Studium, macht mich fit, damit ich eine Karriere machen kann. Aber naja, die Frage ist, was trägt dem alles bei? Die Druckbetankung, die man hier bekommt in Sachen aktuelles Wissen, oder ist es vielleicht noch ein bisschen mehr? Aber gut, jetzt versuche ich Sie zu provozieren und immer noch zuckt niemand. Jetzt zuckt jemand. Sagen Sie, was Sie fragen wollen.
Das ist ja Freude, nicht der ganz richtige Begriff, sondern dass es eher die Neugier ist, die zur Bildung bleibt. Und das erleben wir ja bei Kindern. Da interessiert sie viel, die fragen viel und die Fragen werden immer weniger, je älter sie werden. Das ist ja die Frage, woher der Zeit kommt. Dass offensichtlich diese Neugier reduziert oder eingeschränkt wird, dadurch, dass so alles geregelt und klar ist und man nur noch sagt, das ist eben so, das musst du jetzt lernen, so, ob nicht die Fragen der Neugier kann.
Also, Sie merken an, dass vielleicht nicht unbedingt die Freude der größte Antrieb beim Lernen ist, sondern die Neugierde, und Sie verweisen auf die Kinder, ich wiederhole das, dass wir das auf der Aufnahme haben, Sie verweisen auf die Kinder, die immer Fragen stellen, und je älter sie werden, umso weniger Fragen stellen sie, und dass ihre These womöglich nicht ganz falsch ist, sieht man, dass noch kein Student eine Frage formuliert hat. Aber Sie.
Eine Antwort darauf? Es ist richtig, ja. Es hat aber auch was mit Raum zu tun und, wie sie es sehr richtig gesagt hat, mit der Möglichkeit, die Zeit zu haben, Reflexionszeit zu haben und nicht nur aufnehmen und mitschreiben und wiedergeben. Das ist mal, ich sag's mal, dieses kleine Einmaleins. Und das nächste wäre ja, jetzt bringe ich ja dann in einem Kontext auf einmal völlig neue Fragen und dann sagt der Dozent womöglich, Moment, das hat jetzt aber mit dem Thema gar nichts zu tun. Weil die Kinder haben ja genau diese Freiheit, über alles drüber hinweg zu denken und eben nicht an dem Thema zu kleben, das in der einen oder anderen Form eben auch durchgeboxt werden muss und womöglich dann noch in Bezug auf die tendenziell klausurrelevanten Aspekte noch zugespitzt. Das kennen wir ja auch alle ein Stück weit, wo man sich auch manchmal dann auch Freude macht bei den Studierenden, weil man sagt, naja, genau das, bitte jetzt etwas genauer hinhören und dann nicht so mehr. Diese Neugier hat, glaube ich, sehr viel mit dieser Freiheit zu tun. Und das ist jetzt wieder auch ein ganz anderer philosophischer Begriff, aber weil ich da mit einer Freiheit und ich will mal sagen mit einer Unbedingtheit und diese Unbedingtheit des Lernens, die vielleicht auch zur Bildung gehört, weil das wäre tatsächlich auch die Frage, ist nur der Akademiker gebildet? Ich glaube nicht. Ja. Ist nur das Thema, muss ich in diesem Thema diese Expertise haben, damit ich gebildet sein, oder kann ich wie freier sein? Und diese Unbedingtheit, diese Offenheit, die gestatte ich mir in unterschiedlichen Kontexten vielleicht nicht mehr.
Da haben wir eine Frage. Die Herzensbildung, die kam nicht vor, moniert.
Jetzt haben Sie mich aber ertappt. Das ist wahrscheinlich der Kern. Also wir haben jetzt über Themen gesprochen, das ist das Menschliche überhaupt. Ja, das ist aber genau die Frage, oder der Anschluss, den ich gerade, der Konnex, den ich gerade gegeben habe, so würde ich es jetzt beantworten, zu sagen, was macht einen Menschen in seiner Persönlichkeit, was ist jetzt Herzensbildung, offen für andere, ein Stück weit auch klug in seinen Ansichten, vielleicht auch einfühlsam, sensibel, indem man sich Zeit mit sich lässt und Zeit nimmt für andere. Es ist einfach die in dieser Interaktion mit anderen Menschen. Ist ein wichtiges Thema, es ist Persönlichkeitsbildung. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich es weiter beantworten soll. Ich habe es tatsächlich nicht erwähnt. Aber es ist, glaube ich, schon, oder es ist schon, jetzt wo Sie es sagen, der ganze Mensch, und wir reduzieren es natürlich, wie Sie auch sagen, auf das, was man halt lernen muss in einer bestimmten Zeit, in bestimmten Form, ja.
Sie hatten es auf eine Folie, denke ich, drauf, die etwas komplizierte Definition der Allgemeinbildung, da war auch Solidarität zum Beispiel mit drin. Ne? Und das kann man vielleicht als, als einen moderneren Begriff dafür ansehen, wobei ich tatsächlich den Begriff der Herzensbildung, der ist uns abgegangen in den letzten Jahren, ich glaube, den verwendet kaum noch einer, aber der ist wunderschön und gut und bringt, glaube ich, etwas auf den Punkt, was diese etwas abstrakteren Begriffe einfach nicht konnotieren.
Ich habe mich gerade auch ertappt gefühlt, also wirklich vielen Dank für die Anregung. Ja.
Da hinten hat man eine Frage, ja.
Mir ist was aufgefallen, zwar in den letzten Jahren. Mein alter WG-Kollege hat Lehramt studiert und ich habe ihn mal gefragt, ob er, also wie er überhaupt allgemein studiert und ob er so etwas wie Pädagogik auch ihm beigebracht. Und er hat ganz nüchtern gesagt und auch beinahe beschämt, nein. Und für mich hat es ein bisschen die Augen geöffnet, weil vieles hat mir dann auch erklärt, warum es dann schlechte Lehrer gibt und warum es gute Lehrer gibt. Und dann sitze ich heute hier und bemerke bei Ihnen auch, dass wir haben jetzt über Bildung gesprochen, aber Sie haben auch so gut wie gar nicht über Pädagogik an sich geredet. Gibt es, warum? Warum gibt es? Also ich stelle mir die Frage, warum? Warum reden wir so viel über Bildung, aber nicht über Pädagogen, beziehungsweise über Leute, die unsere Kinder ausbilden oder diejenigen, die tatsächlich uns ausbilden, auch noch studieren? Wozu? Also ich glaube, manchmal ein bisschen habe ich das Gefühl, dass wir uns an der Bildung aufteilen, aber nicht merken, dass die Lehrenden tatsächlich diejenigen sind, die uns den Anspruch geben.
Also Sie werfen ein, dass in der Diskussion doch der Blick auf diejenigen gerichtet werden sollte, die dafür zuständig sind, Bildung zu transportieren, zu vermitteln, wie auch immer wir das nennen wollen, also auf die Pädagogen, zu denen wir uns hier natürlich nicht zählen, ja, die Lehrenden dann, die Dozenten, Professoren an den Hochschulen, an den Schulen, die Pädagogen. Wo bleiben die? Das ist Ihre Frage in der Diskussion.
Also wichtiger Ansatz, ich habe tatsächlich es bewusst rausgehalten ein Stück weit, weil ich diesen weiteren, also wirklich eine sehr, sehr breite Diskussion über Bildung einführen wollte, mit dem Ansatz zu sagen, Bildung im Kern ist diese Pädagogik, ist Bildung an den Schulen, aber es muss eben auch darüber hinausgehen und es muss eben von außen auch dieser Blick geöffnet sein auf das, was kann Bildung noch sein. Also das heißt, wenn wir es nur auf die Schule verkürzen, ist es zu wenig. Bildung passiert eben nicht nur an Schulen, sondern Bildung passiert in dieser sehr starken Phase natürlich, eben auch durch unser System an den Schulen, aber dann irgendwann auch das ganze Leben hinweg. Aber Sie haben sehr recht. Wobei sich das sehr stark verändert gerade wieder. Ich weiß jetzt nicht genau, wie im aktuell die Lehramtsstudien aufgestellt sind. Ich weiß es aus einer Zeit, in der ich sehr viel mit Pädagogen zusammen war, dass sie da gerade wirklich auch dran sind. Und dass ihre Situation, dass jemand, der ein Fachthema studiert hat, dann hinterher an ein Gymnasium geht und dann keinerlei Kompetenz und keinerlei Wissen hat, wie geht er denn eigentlich mit den Schülern um oder sogar noch mehr, gar nicht weiß, wie fühlt er sich in einer Situation, wenn er mit Schülern konfrontiert wird und die womöglich kritische Fragen stellen, das ist ein Riesenthema. Dieser Begriff der Allgemeinbildung ist tatsächlich aus der, also es gibt so einen ganzen Literaturbereich, so Pädagogik und Bildungstheorie, die sind in dieser Richtung schon unterwegs. Wie weit, ich möchte jetzt nicht über, ich kann jetzt nicht sagen, wie weit es im Pädagogikstudium aktuell ein Thema ist. In der Zeit, in den letzten, also so vor 10 Jahren, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, war es tatsächlich noch sehr, sehr brachliegend. Und das ist unglaublich und schade und entsetzlich, weil die sind schon an der Kernstelle. Aber ich wollte wirklich über dieses breite Thema sprechen.
Ja. 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 Ja.
Warum es nicht gelehrt wird?
Ja, das verstehe ich immer noch.
Das kann ich kann es Ihnen aber tatsächlich, ich könnte es Ihnen jetzt nicht eins zu eins sagen, ob das so ist, das wüsste ich jetzt nicht. Ich will jetzt nicht irgendwelche pädagogischen Lehrstühle und ich weiß es einfach nicht.
Klassischerweise war es zumindest lange so, ich bin auch nicht auf dem Stand, aber lange war es so, dass es unterschieden wurde. Ja. Also zum einen gibt es in Bundesländern wie diesem, Baden-Württemberg, pädagogische Hochschulen, an denen die Lehrer ausgebildet werden, die in den ersten Jahrgängen sozusagen zuständig sind. Die Gymnasialbildung wurde vermittelt oder die Gymnasiallehrer wurden in einem Universitätsstudium ausgebildet und haben dort nicht zwingend einen hohen Anteil an Didaktik- und Pädagogikfächern. Da setzte man dann auf das Modell des Referendariats, ja, also so eine Art Trainingslager für angehende Lehrer in den Schulen, dass sie sich dort das dann aneignen. Aber ich glaube, die Klage über die Lehrer ist auch nicht ganz neu, ist auch ein sehr altes Thema und die Frage, ja, wann ist jemand ein guter Lehrer, ist, glaube ich, sehr schwer zu beantworten. Ja.
Aber wir können es auf uns beziehen, die Frage ist halt, wann gibt es an den Hochschulen das Angebot bis hin zur Notwendigkeit für die Dozenten und Professoren, sich auch didaktisch weiterzubilden oder was ist sinnvoll, muss der noch an die Tafel schreiben oder welche Medien darf er einsetzen? Also diese Angebote, auch diese Seminare für Lehrende an den Hochschulen gibt es auch noch nicht so lange. Da gibt es dann auch den Fachexperten, der sagt, ne, irgendwie schreibt mal mit. Und also gibt es auch von bis.
Also
es geht ja weiter. Ne?
Da sind die Fachhochschulen tatsächlich, glaube ich, sogar noch relativ gut aufgestellt. Ja. Es gibt für alle Professoren Angebote im Bereich der Hochschuldidaktik und die werden in Baden-Württemberg diese Kurse relativ gut nachgefragt. Also die erreichen, es gibt so ein Zentrum für Hochschuldidaktik, die erreichen immerhin über 60% der Fachhochschulprofessoren in Baden-Württemberg mit ihren Angeboten, was relativ viel ist. Ich habe dort selber auch mit Interesse Kurse wahrgenommen und selber auch welche gegeben. Ich habe dazu ein gespaltenes Verhältnis, sage ich Ihnen offen. Ich glaube, dass es einerseits schon ganz gut ist, wenn man sich bewusst macht, wie gehe ich zum Beispiel mit Medieneinsatz um und so weiter. Aber letztendlich vergessen Sie es. Ich glaube, es geht darum, dass jemand vor Ihnen steht. Genauso wie ich es gerade sage, dass jemand vor Ihnen steht. Eine Person, an der Sie sich reiben können, mit der Sie sich auseinandersetzen können. Wenn das gegeben ist, dann ist alles gut. Ob die viel pädagogisches und didaktisches Talent hat oder nicht, ist wahrscheinlich nicht so relevant. Ich glaube tatsächlich, es ist eine Frage, kommen Sie in eine Auseinandersetzung und können Sie von demjenigen etwas mitnehmen. Und wenn es dazu führt, so wie Sie gerade gesagt haben, da werden von den Schülern kritische Fragen gestellt, wenn es dazu führt, dass sie das hinkriegen, ja, dann ist ja alles gut. Ich habe einen ganz banalen Bildungsbegriff. Für mich ist das Ziel der Bildung der kritische Mensch, der Selbstdenker. Mir scheint, das ist ein ziemlich hoher Anspruch. Ich bin mir nicht sicher, ob unsere Institutionen dazu immer führen. Aber ich glaube, das hat was damit zu tun, ob Sie die Möglichkeit haben, sich zu reiben an jemanden. Ja? Und ob es da einfach eine Auseinandersetzung gibt. Klar, da hängt viel dran, aber sei es drum. Ich glaube, das ist der Kern an der Stelle. Und das ist der Kern an der Stelle, was Lehrer, was Hochschullehrer Ihnen vielleicht bieten können. Es kommt noch ein bisschen was dazu, sicher. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie die Reihenfolge war. Nehmen wir die Dame zuerst.
Gut. Ja, interessant, dass sagen, als Bildungsziel der kritische Mensch, da würde ich Ihnen zustimmen, nur macht es glücklich.
Es gibt von George Steiner ein schönes Buch, das heißt 10 Gründe, warum Denken traurig macht. Ja. Aber ich habe persönlich überhaupt nichts gegen Traurigkeit.
Ja. Und nehmen Sie das Glück am Ende einer, ich sag mal, ein Stück weit reibenden, ich will jetzt sagen, nicht anstrengenden Tätigkeit, dann ist das vielleicht auch einfach ein Prozess, durch den Sie gegangen sind und dazwischen ist dann die Auseinandersetzung, ob die kritisch offen ist. Auf jeden Fall ist sie wach und auf jeden Fall entspinnt sich da etwas. Ich fand, das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass da wirklich etwas passiert.
Ja, ich glaube, es ist auch Teil des guten Lebens.
Ja.
Ja. habe jetzt Ihren Einwand leider nicht zusammengefasst, aber Sie hoben nochmal ab auf den kritischen Menschen und dass das womöglich auch schon in der Antike das Ziel war. Ja, sehe ich auch so. Wir hatten jetzt hier eine Frage und dann sind Sie dran und ich hoffe, ich habe niemanden übersehen.
Ja, meine Frage geht in die ähnliche Richtung, wie die Dame gesagt hat. Für mich waren die beiden Begriffe Bildung und Kompetenz, was mich sehr reicht.
Ja.
Bildung haben Sie am Schluss gezeigt, als mehr ein mehr funktionales Verhalten oder Ziele, wie Sie genannt haben, von Selbstbestimmung, Selbstreflexion und so weiter. Und dann die Kompetenz. Die Kompetenz ist eigentlich das Funktionieren. Das Funktionieren in ihrem Beruf, in ihrer Funktion. Und wenn Sie jetzt also, was mich sehr beschäftigt, mal sehen, welche Kompetenz unsere Ingenieure bei VW gezeigt haben und sie dann ihren Bildungskatalog dann dagegen setzen, dann kann man eigentlich nur sagen, dann ist die Bildung jämmerlich, hat die Bildung jämmerlich versagt, weil eigentlich niemand gewagt hat, das, was Sie genannt haben.
Ich könnte das jetzt ganz unwissenschaftlich beantworten, sagen, dann fehlt zur Kompetenz der Mut zum Selberdenken. Und zu überdenken. Dann fehlt zur Kompetenz, die vielleicht funktioniert hat, der Mut zum Selberdenken und zum Überdenken und zum Einschätzen.
Aber das Problem ist halt, dass in der Industrie andere Dinge erwartet werden.
Da, vielleicht darf ich kurz mal zusammenfassen. Also Sie haben abgehoben auf die beiden Begriffe Bildung und Kompetenz sagen. Man könnte zum Beispiel an dem Fall VW sehen, dass da wohl irgendwas mit der Bildung schiefgelaufen ist. Vielleicht ein Hinweis, also Sie sagten, womöglich wird in der Industrie was anderes verlangt als Bildung. Ja. Ich habe sehr gut in Erinnerung einen Artikel, den Eberhard von Kühnheim vor 5, 6, 7 Jahren in der FAZ veröffentlicht hat. Eberhard von Kühnheim war 20 Jahre lang BMW-Vorstandsvorsitzender, danach Aufsichtsratsvorsitzender von BMW und dann hat er lange die BMW-Stiftung geleitet. Also ich würde mal sagen, jemand, der nicht sehr wirtschaftsfern und industriefern ist. Und er äußert sich über die neuen Bildungsabschlüsse Bachelor und Master. Und sagt das als ein promovierter Ingenieur, der er ist. Er sagt, wir kriegen jetzt junge Leute mit ihrem Bachelorabschluss als Ingenieure. Die haben an den Hochschulen so eine Art Druckbetankung bekommen, sind mit aktuellem Wissen dieser Tage vollgestopft worden. Und dieses Wissen ist leider nach 3 bis 4 Jahren verbrannt. Ja? Es ist aufgebraucht und sie haben in ihrem Studium nicht gelernt, wie man sich selbst auf dem Laufenden hält, wie man sich bildet, wie man das, was man macht, in einen größeren Kontext stellt und immer wieder selber aktualisieren kann. Und ihm ging es nicht allein um das Fachwissen, sondern auch um das Einordnen dessen, was tue ich eigentlich, was für gesellschaftliche Auswirkungen hat das und so weiter. Das fand ich ziemlich interessant, dass jemand aus der Industrie genau solch eine Kritik formuliert. Also der ist wahrscheinlich von dem Liesmann nicht sehr weit weg, was die Kritik betrifft. Und er sagte, es ist sehr bitter, dass wir im Grunde ganze Generationen von jungen Ingenieuren ins Nichts laufen lassen. An der Hochschule, sagt er, und ich fürchte, diese Kritik ist berechtigt, haben sie diese Kompetenz, sich weiterzubilden, am Ball zu bleiben und so weiter, nicht vermittelt bekommen. Ich glaube, da ist was dran. Ich glaube, dass wir heute nicht zwingend den gebildeten Akademiker hier aus den akademischen Einrichtungen rauslassen. Und wenn das dazugehört zu dem Bildungsbegriff, naja, dann machen wir womöglich was falsch.
Haben sich die Universitäten und Hochschulen nicht dagegen gewehrt? Und sind die als Hilfe, Erfüllungsgehilfe der Industrie aufgetreten?
Genau. Ich kann Ihnen das sagen. Ja, weil meine Generation versagt. Ja, weil meine Generation versagt. Es ist unsere Schuld. Wenn wir die Studenten heute so hier rauslassen, dann ist das unsere Verantwortung. Wir kriegen es als Institution offensichtlich nicht hin.
Ich kann nur sagen, seit 20 Jahren ungefähr, seit meiner Wahrnehmung, Bildung definieren als das, was der Wirtschaft nützt.
Das ist viel dran, ja.
Das Ganze hat ja.
Also,
entschuldigen Sie. Ich war es nicht. Ich bin auch kein.
Ich muss mal ganz kurz schauen. Ja. Sie hatten sich vorher gemeldet. Jetzt versuche ich mal die Reihenfolge hinzubekommen.
Mein Bild, das ich gemacht habe, Ihrem Vortrag verstanden habe. Bildung ist ein komplexes Gefäß. In verschiedenen Lebensstadien ist das Individuum mit den Teilen, die Bildung ausmachen, versorgt worden. Und dann stellt sich die Frage nach der Antwort, nach dem Glück oder einem Leiden. Und wenn das Individuum die Teile nimmt, wie spitze Klötze in einen Sack füllt, auf den Boden schneidet, dann drücken sie ihn. Wenn er in seinem Werdegang dann diese spitzen Bauplätze kreativ benutzt, um etwas damit zu bewerkstelligen, dann hat er ein Stück dieses Leidens der Spitzenklötze, die durch Druckbetankung ihm angetan werden, überwunden. Okay. Er kann sie jetzt befriedigt in einer Kriegssituation finden, wo die Klötze nutzbringend, sinnbringend, erfüllend angewendet hat. Und der zweite Aspekt, der mir klar geworden war, die Bildung wird in dem Moment erfüllender und glücksbringender, wenn die Einzelbauteile durch Druckbetankung nicht einer gesellschaftlichen Schicht nur oder überwiegend zur Verfügung stehen, sondern wenn sie demokratisiert werden und wenn die vielen demokratisch Beteiligten auch in der Lage sind, sie kreativ zu nutzen. Ist das so sinnvoll?
Also, ja. So, ich versuche es nochmal zu fassen fürs Mikrofon. Also Ihre Frage war, ob Sie den Vortrag richtig verstanden haben, wenn Sie Folgendes annehmen. Die Bausteine, die man einsammeln kann auf dem Weg, sich zu bilden, die mögen einen das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen belasten oder wehtun, wenn man sie sich auf den Rücken schnallt, wenn man sie aber in Bezüge setzen kann. Ja, und irgendwann zu einem Gefüge überschauen kann, dann könnte es ein Beitrag zum Glück sein und wenn es zum Persönlichen und wenn dieses Vermögen vielen zuteil wird und demokratisiert wird, dann wäre es auch ein Beitrag zum, sagen wir mal, gesellschaftlichen Glück in Anführungszeichen. Ja? Okay.
Als Kommunikationswissenschaftler müsste ich ihn jetzt fragen, ob er sie. Ne, aber
er hat ich habe gefragt als Rhetoriker okay. Und er hat genickt. Oh,
ich also, richtig verstanden oder so wie ich es verstehe, auch das ist jetzt auch nur mein Bild. Also, erstens, ich habe ein Ausrufezeichen, ein Fragezeichen hinter dieses unglücklich oder Glück machen. Da mit der Aussage, nochmal mit dem geklauten Zitat. Bildung muss mir nicht immer leicht fallen, Bildung kann ein Stück weit auch ein Stachel sein, aber Bildung wird mich dann erfüllen, wenn ich es in mir einfach zu einem Lebensgefühl ein Stück weit auch vereinen kann. Ich finde jetzt keinen besseren Begriff dafür. Insofern sind es Bausteine, die ich ein Stück weit sicherlich einsammle, die für jeden Menschen unterschiedlich sein können. Ja. Was Sie aber auch noch angesprochen haben, dieses Bild mit diesem demokratischen wenn man das weiterspinnt und sagt, jeder darf seine unterschiedlichen Bausteine haben, dann würde das Thema mit der Institutionalisierung, was bietet eine Hochschule dann an, wenn sie sagt, das Ideal der Bildung wäre ja auch, dass jeder gerade auch seinen unterschiedlichen, seinen individuellen Weg gehen darf, dann wird es in unserem Institutionengefüge schon schwieriger, aber genau genommen wäre das so auch meine Idee und so mein Ideal. Ja, also diesen Prozess des Sammelns, des Auflebens, des sich dann Reibens, das letzten Endes auch eine Diskussion in der Gesellschaft ein Stück weit erlaubt. Und es müssen nicht nur formale Bildungsbestandteile sein. Auch das ist richtig.
Dieses individuelle Einsammeln ging übrigens zu meiner Studienzeit besser als heute. Ja. Sie hatten eine Frage und das wird die letzte sein, weil ich sorge für den Hausmeister.
Der Zusammenhang zwischen glücklich und unglücklich oder wie auch immer, ist vielleicht auch eine Frage der Erkenntnis, die man aus seiner Bildung gewinnt. Ja, in den verschiedenen Bereichen. Dass man Bildung also nicht als solches sozusagen als Phänomen betrachtet, was nur glücklich oder unglücklich macht, sondern dass oftmals ist das Glück oder das Unglück vielleicht auch die Frage, welche Erkenntnis gewinnt aus der Verprüfung aufgrund meiner
und vielleicht darf ich aber auch so weit gehen, dass ich sage, die Bildung muss nicht eben unbedingt nach diesem Ziel streben, das wäre der Unterschied zur Kompetenz, die ja, über die ich ja schon sehr froh bin, über die Kompetenzdebatte, weil Kompetenz heißt mehr als Qualifikation, heißt mehr als Fachwissen. Wie Sie schon sagten, da ist schon auch der Mensch mit dabei in seinem Anwesen. Und Bildung ist mehr. Ja, das ist, ich sage, das, wir sind da ganz, ja.
Das ist Grundlage überhaupt einer gewissen Zufriedenheit, meiner Meinung nach. Ob man das als glücklich sein bezeichnen mag, da gibt es ja verschiedene Begriffe.
Wenn Sie sich reich fühlen und wenn Sie erfüllt sind, sagen dann, Bildung sei die Bereicherung des Lebens, dann wäre das meine Definition von Glück. Ja.
Nun denn, ich hoffe, Sie haben sich ein ganz klein bisschen bereichern können heute Abend. Und ich hoffe, und danke dafür, Frau Ebert-Steinhübel, für die Anregungen. Und ich hoffe, dass Sie vielleicht Lust haben, diese Bereicherungstour durch dieses Semester fortzusetzen. In der nächsten Woche können Sie sich Material bereichern und einen alten Text ein bisschen genauer unter die Lupe gelegt sehen. Nächste Woche wird Professor Dr. Joachim Baag von der Universität Stuttgart kommen und er wird sich einen Ausschnitt aus der Bibel nehmen und er wird Ihnen daran zeigen, wie man mit Texten kritisch umgeht. Und ich habe mit meinen gut fast mit 50 Jahren so ein bisschen das Gefühl, dass das eine kulturkritische Kompetenz ist. Vielleicht kommen Sie dann auch. Schönen Abend, herzlichen Dank.